You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Schönen guten Morgen, schönen guten Tag und schönen guten Abend zu den Antifa-News für den 9. Januar. Wir blicken heute nach Connewitz auf die schleppende juristische Aufklärung der Neonazi-Angriffe auf Connewitz, die mittlerweile ja schon 4 Jahre zurückliegen. Und wir schauen zurück auf die Silvesternacht in Connewitz und wie die Polizei zum politischen Akteur in der Nacht wurde und in der Berichterstattung die Darstellung der Ereignisse in der Nacht bestimmt hat, auch mit Falschmeldungen. Doch zunächst schauen wir nach Dessau. Am Dienstag demonstrierten in Dessau etwa 1000 Menschen in Gedenken an den 15. Todestag von Uri Jalloh. Er verbrannte am 7. Januar 2005 an Händen und Füßen gefesselt in einer Dessauer Polizeizelle. Die Polizei spricht davon, dass er sich selbst im Brand gesteckt habe. Seine Angehörigen, Aktivisten und Aktivistinnen und juristische Sachverständige gehen von einer Tötung, von Mord aus. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Im Aufruf von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh zur Demonstration stand Folgendes. Die 15 Jahre lange Ermittlungsarbeit im Fall Uri Jalloh ist geprägt von verschwundenen oder manipulierten Beweismitteln, von zahlreichen Widersprüchen in den Zeugenaussagen sowie der Verschleppung und anhaltenden Vertuschung durch die Ermittlungsbehörden von Polizei und Justiz. Diese fassungslose Wut, die aus diesem Aufruf spricht, die war auch in den Redebeiträgen auf der Demonstration zu hören.
Ain't no one knows at sunset.
Nous sommes les femmes de Woman in Exile. Et vraiment, c'est vraiment triste. Ça fait 15 ans aujourd'hui.
Wir sind von Women in Exile. Und wir trauen und unseren Bruder. Und zwar schon 15 Jahre lang. Und das ist sehr traurig. Und das ist sehr traurig zu sehen, wie die Kriminalität auch in der Öffentlichkeit in der Polizei kommt.
Je peux dire ça. Et surtout nous les Noirs aussi.
He is going to end. Ain't no one knows.
Das geht nur in Deutschland hier. Das geht nur in Sachsen-Anhalt hier. Gerade in Dessau. Dieser Verbrecher. Wie kann man einen Mensch lebendig verbrennen? Dieser weiße Polizisten, die Uri Jalloh verbrennt haben. Wir wussten, dass sie Rassisten sind. Aber so weit, dass sie so weit gehen konnten, hätten wir uns nicht vorgestellt.
Everybody has to be ready to go.
Wir sind hier an der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft, die... nicht zum Tatort gegangen ist, obwohl dort ein Mensch in Polizeigewahrsam verbrannt ist. Diese Staatsanwaltschaft, sie hat zu keiner Zeit die Zeugenaussagen und auch das Brandbild berücksichtigt. Diese Staatsanwaltschaft, die das Feuerzeug nicht mal hat untersuchen lassen, erst nach 7 Jahren, diese Staatsanwaltschaft, die alles dafür getan hat, dass der Mord an Uri Jalloh vertuscht wird.
How this day is going to end.
So klang es auf der Demonstration in Gedenken an Uri Jalloh an diesem Dienstag, auf der Familienangehörige, Freunde und solidarische Menschen sprachen. Die Demonstration wurde von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh organisiert. Die Initiative gründete sich in Unterstützung für die Familie von Uri Jalloh. Nach 15 Jahren andauernden Kampf um Gerechtigkeit hat sich in der Familie von Uri Jalloh jedoch viel verändert.
Naja, die Familie, die Mama und der Papa, die sind gestorben. Der Vater ist letztes Jahr verstorben und die Mutter schon 2012, nachdem sie hier am Prozess teilgenommen hatte, am Landgericht Magdeburg. Der Prozess gegen den Dienstgruppenleiter, gegen den damaligen. Und die Mutter ist sozusagen an Herzversagen gestorben. Und Für die Familie ist es ganz schlimm, dass die Eltern gestorben sind, ohne dass sie ihren Frieden gefunden haben und verstanden haben, was hier passiert ist. Und für die Familie ist es unglaublich schlimm zu sehen, wie sie belogen wurden und wie man im Gerichtssaal gelacht hat und überhaupt, wie der Staat die Familie behandelt. Es gab nicht eine einzige offizielle Entschuldigung dafür, was ihrem Sohn hier angetan wurde. Und wir unterstützen die Familie, die in Guinea lebt. Der Bruder ist auch heute hier auf der Demonstration. Wir unterstützen sie 100% darin, diesen Fall aufzuklären. Und wir arbeiten eng mit der Familie zusammen und wir kriegen es zusammen hin.
Das sagt Nadine von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Die Initiative fordert eine vollständige juristische Aufklärung des Falles. Doch die wird es in Sachsen-Anhalt nicht mehr geben. Der kurze Moment, in dem ein ermittelnder Oberstaatsanwalt im Jahr 2017 endlich davon ausging, dass Uri Jalloh angezündet wurde, dieser Moment wurde durch seine Absetzung und mit der Einstellung des Verfahrens beendet. Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh kämpft dennoch weiterhin für eine juristische Aufklärung.
Im Oktober wurden die Ermittlungen letztlich eingestellt oder beziehungsweise die Ermittlungen wurden schon durch die Generalstaatsanwaltschaft eingestellt im Dezember 2018. Aber jetzt im Oktober 2019 hat das Oberlandesgericht Naumburg das Klageerzwingungsverfahren dahingehend entschieden, dass die Ermittlungen eingestellt bleiben. Und dagegen hat die Familie von Uri Jalloh, der Bruder, Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, was wahrscheinlich auch abgelehnt wird. Aber dann ist der Weg frei zum Europäischen Gerichtshof. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Initiative nicht denken oder irgendwie hoffen, dass hier in Deutschland der Fall juristisch aufgeklärt wird. So. Wir vertrauen sowieso den deutschen Behörden und der Justiz in keinster Art und Weise und haben schon lange angefangen, selber zu ermitteln. Wir haben eine international unabhängige Kommission gegründet und mit dieser Kommission werden wir den Fall aufklären.
Mit dieser internationalen unabhängigen Kommission veröffentlichte die Initiative kürzlich ein Gutachten, das einmal mehr belegt, dass Uri Jalloh bereits vor seiner Verbrennung schwer verletzt war, er also misshandelt wurde.
Das heißt, wir haben mit der Kommission zusammen seine Röntgenbilder angeschaut in der Radiologie in Frankfurt und dabei gesehen, dass sein Schädel gebrochen war und auch seine Rippen gebrochen sind. Und von daher haben wir halt die Möglichkeit, über Gutachter, über Sachverständigenmeinungen weiter Beweise ans Licht zu bringen, die ja einfach faktisch noch weiter belegen, dass er umgebracht wurde. Eigentlich haben wir das schon 2013 mit einem Brandgutachten in Irland gemacht, aber wir werden auch dieses Jahr zusammen mit der Kommission nach London gehen und in andere Länder und dort Experten treffen, die das weiter untermauern werden.
Mit diesen Expertenmeinungen und Gutachten trägt die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh selbst zur Aufklärung des Falles bei. In der Öffentlichkeit und, so hofft die Initiative, auch bald vor dem Europäischen Gerichtshof. Dort soll dann endlich anerkannt werden, dass Uri Jalloh ein Opfer von Polizeigewalt wurde. Sollte nicht vorher schon das Bundesverfassungsgericht dies tun. In Dessau wurde an diesem Dienstag mit einer Gedenkdemonstration einmal mehr auf diese Polizeigewalt hingewiesen. Denn am 7.1. vor 15 Jahren verbrannte Uri Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf der Gedenkdemonstration sind sich da seit Jahren schon in mindestens einem einig. Wir blicken hier in den Antifa-News nun auf die umstrittene Silvesternacht in Leipzig-Connewitz und auf eine Polizei, die in der Berichterstattung als politischer Akteur auftritt und über die Silvesternacht Falschinformationen verbreitete.
Silvesternacht in Leipzig-Connewitz. Seit gut einer Woche wird berichtet, diskutiert, sich empört, angeschuldigt, gepöbelt, beleidigt, gefordert, gelogen, sich echauffiert und mittlerweile sogar im außerordentlichen Eilverfahren schuldig gesprochen. Was ist passiert? Bis zu 1000 Personen feiern den Jahreswechsel am Connewitzer Kreuz. Partypublikum, bürgerliche Anwohnerinnen und Anwohner, Schaulustige, ein paar immer mal wieder Vermummte. Zudem sind etwa 250 PolizistInnen unmittelbar in dem Bereich des Kreuzes eingesetzt. Zwischen Mitternacht und 2 Uhr in der Früh kommt es unter anderem zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehrere Personen werden dabei verletzt. Ereignisse, die in den letzten Tagen die veröffentlichte Debatte maßgeblich bestimmt haben. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer fabuliert von linken Terror, sein Innenminister immerhin noch von einer neuen Stufe linksextremistischer Gewalt. Der rechte Polizeigewerkschaftler Rainer Wendt versteigt sich gar zu einer Warnung vor Strukturen ähnlich der RAF. Hier soll es nicht darum gehen, die umstrittenen Situationen nachzuvollziehen oder zu rekonstruieren. Wer, wann und warum gegen wen gewalttätig vorgegangen ist, gilt es an anderer Stelle zu klären. Auch die berechtigten Hinweise auf das Agieren der Polizei in Leipzig im Generellen und in Connewitz im Speziellen oder die Frage nach einer innerlinken, selbstkritischen Auseinandersetzung mit der Anwendung von Gewalt werden höchstens beiläufig gestriffen. Stattdessen soll an eine banale Tatsache erinnert werden. Die Polizei ist ihrem Wesen nach kein neutraler Akteur in politischen Auseinandersetzungen. Verlautbarungen der Polizei sind häufig tendenziös und entsprechend zu bewerten, zu kritisieren und einzuordnen. Der öffentliche Umgang mit den Geschehnissen in der Silvesternacht am Connewitzer Kreuz ist ein anschauliches Beispiel für journalistisches Versagen. Er zeigt die Polizei als politischen Akteur und offenbart, wie ein Diskurs von rechts bestimmt wird. Im Folgenden kommt die Leipziger Stadträtin Jule Nagel zu Wort, die die Kommunikation seitens der Polizei in den Blick nimmt.
Fakt ist, dass es zuerst noch um 4 in der Nacht die Polizei eine Pressemitteilung versendet hat, in der von Körperverletzungen oder versuchten Totschlags die Rede war und später erst am nächsten Tag dieser ganze Vorfall hochgestuft wurde zu einem Mord. Und wenn so etwas im Raum steht, hat es Kritik an dem Polizeieinsatz sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Also dann, ich bin selber mit anderen Personen, die sich geäußert haben, in den Strudel gekommen durch eine Kritik des Polizeieinsatzes, der wirklich sehr rabiat war, der kopflos war, der auch so aus Sicht polizeistrategischer Erwägungen doch die Beamten, die dort eingesetzt wurde, ziemlich verheizt hat, indem man die immer wieder in die Menge geschickt hat, anstatt mal einen Cut zu machen, war das einfach ein schwieriger Polizeieinsatz, der eben, wie gesagt, auf Eskalation und auch auf Schaden für die eigenen Leute irgendwie ausgerichtet war. Wer daran Kritik geübt hat, hat jetzt auf den Fuß folgend den Vorwurf bekommen, Gewalt gegen Polizei zu legitimieren. Das ist ein ganz schwieriger Weg, den dieser Diskurs jetzt genommen hat und der sehr einschüchternd ist. Und der ist verknüpft mit diesem harten Vorwurf, dass es einen versuchten Mord gab.
Die Polizei spricht erst von versuchtem Totschlag, schnell von einem Mordversuch, von einem Beamten in Lebensgefahr, der notoperiert werden musste. Etliche Medien greifen die Pressemitteilung der Behörden ungeprüft auf. Entsprechend groß ist das Echo.
Jetzt ist interessant, dass offensichtlich der Beamte, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur an der Ohrmuschel mit lokaler Betäubung operiert werden musste. Aber offensichtlich hat die Polizei nach jetzigem Erkenntnisstand diese Information über die doch nicht so schlimme Verletzung der Polizeibeamten doch künstlich in der öffentlichen Diskussion gehalten, um tatsächlich die Kritik am Polizeieinsatz zu delegitimieren. Und das betrifft, wenn man sich die Kommunikationsstrategie der Polizei aus dieser Nacht und auch aus dem folgenden Tag oder vom 1.1. anschaut, betrifft die gesamte Kommunikationsstrategie. Wortmeldung auf Twitter, also es wurde sehr rege von der Polizei auf Twitter diskutiert oder geantwortet auf Tweets. Kritik und Stellungnahmen auf Twitter wurden von der Polizei harsch zurückgewiesen, die ganze Nacht. Es gab überhaupt keine sachliche Information über das, was passiert und was jetzt passieren soll und was der Stand der Dinge ist. Und dann gab es in der Pressemitteilung, die am Morgen um 4, um 5 verschickt wurde, sogar die namentliche Nennung einer Privatperson, die sich kritisch über den Polizeieinsatz zu Wort gemeldet hatte. Und das ist schon ein starkes Stück, dass die Polizei sozusagen versucht, die Kritiker ihrer Strategie, jetzt nicht nur öffentliche Personen, wie ich das jetzt als Politikerin bin oder Journalisten, quasi einzuschüchtern, sondern selbst Privatpersonen.
In der Hoffnung, dass die Wiederholung zur Festigung des Gesagten beiträgt. Die Polizei ist kein neutraler Akteur in politischen Auseinandersetzungen. Ausgelassene oder verzerrte Informationen, falsche Behauptungen und mittlerweile sogar Denunziationen von Privatpersonen sind dabei kein vernachlässigbarer Einzelfall, sondern haben System.
Und das alles ordnet sich so ein bisschen ein in eine sehr dünnhäutige Polizei, die wir seit mehreren Wochen und Monaten beobachten, die auf Kritik, auf Demonstrationen, die sich Polizeigewalt widmet, auf Rufe wie ACAB sehr schwierig reagiert, nämlich mit Pressemitteilungen, in denen sie sich systematisch politisch äußert. Also offensichtlich hat die Polizei gerade sozusagen so einen großen Plan, linke Szene und polizeikritische Äußerungen wirklich zu ahnden und einzuschüchtern. Und so sehe ich die gesamte Diskussion um die Silvesternacht auch so ein bisschen.
So viel in aller Knappheit zu den öffentlichen Äußerungen der Polizei zu den Ereignissen in der Silvesternacht in Leipzig-Konnewitz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bleibt festzustellen, es gab keinen Beamten in Lebensgefahr. Es gab keine Notoperation. Der brennende Einkaufswagen wurde nicht in eine Gruppe von PolizistInnen geschoben, nicht einmal in ihre Richtung. Es gab keinen orchestrierten Angriff auf die Polizei. Abschließend möchte ich an die Worte des DJV erinnern. Der Deutsche Journalistenverband ruft dazu auf, Meldungen und Informationen der Polizeibehörden in allen Fällen kritisch zu hinterfragen. Der DJV-Vorsitzende weist darauf hin, dass die Polizei bei Auseinandersetzungen Partei sei und nicht unparteiischer Beobachter.
Und als erstes Resultat aus dieser Silvesternacht gab es am Mittwoch, den 8.1., bereits einen ersten Prozess. In einem beschleunigten Verfahren wurde ein junger Mann wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Er hatte abseits des Geschehens einem Polizisten ein Bein gestellt. Während in diesem Fall die juristische Aufklärung ja nicht schnell genug gehen kann, sieht es in anderen juristischen Fällen in Leipzig ganz anders aus, wenn es etwa um rechte Gewalt geht. Wir bleiben hier in den Antifa News bei Konnewitz. Ah!
Während der Prozess zur Silvesternacht in Leipzig bereits wenige Tage nach dem Geschehenen einsetzte, gibt es genauso Prozesse, die selbst nach Jahren noch kein Ende gefunden haben. So der Prozess zum neonazistischen Angriff auf Konnewitz am 11. Januar 2016. Vor 4 Jahren zogen rund 250 Neonazis und rechte Hooligans durch den linksgeprägten Leipziger Stadtteil Konnewitz. Bewaffnet griffen Häuser an, Geschäfte, Personen. Mindestens 3 Menschen wurden dabei verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 110.000 Euro. Die juristischen Verhandlungen dazu verlaufen schleppend.
Rund 150 Personen sind bisher nicht verurteilt worden. 216 Personen waren ursprünglich angeklagt. Da sind nochmal 2 später dazugekommen. Und diese 150 haben auch 4 Jahre nach dem Angriff weiterhin kein Urteil. Und mittlerweile ist es so, dass in vielen Fällen das Strafmaß, das verhängt wird, reduziert wird mit dieser Begründung, dass die Tat auch schon relativ lange zurückliegt.
Eiko Kempen schreibt für das Magazin Kreuzer aus Leipzig und beobachtet die Verhandlungen der Konnewitz-Prozesse. Dass sich das Strafmaß für Täter und Täterinnen vermindert, je länger der Prozess sich verschleppt, ist nur eine der negativen Konsequenzen, die diese Verzögerung bedeutet.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eine inhaltliche Aufarbeitung jetzt natürlich immer weiter in die Ferne rückt. Das sagen auch natürlich viele der Zeugen. Auch für die Zeugen liegt das mittlerweile 4 Jahre zurück. Die müssen da in vielen Fällen noch vor Gericht erscheinen und die immer gleiche Geschichte erzählen. Das fällt natürlich immer schwerer. Und wenn sich das dann auf solche Zeugenaussagen stützt, fällt natürlich auch eine Bewertung dessen schwerer. Das muss man möglicherweise berücksichtigen. Und was sich vor allem immer wieder zeigt, ist, dass verschiedene Akteure, die an diesem Angriff beteiligt waren, immer wieder irgendwo auftauchen. Und das ist etwas, was hier auch von verschiedenen Personen in diesem Viertel immer wieder thematisiert wird. Grundsätzlich ist es so, dass für die geschädigten Anwohner und Anwohnerinnen, die als Zeugen auftreten sollen, nach wie vor eine gewisse Belastung ist, wenn sie sich regelmäßig da vom Gericht aufgefordert sehen, zu erscheinen und immer gleiche Aussagen zu machen. Die müssen ja auch teilweise dann nach Dresden fahren, wo dann gegen Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden verhandelt wird. Also insbesondere diese Aufarbeitung ist dann natürlich für die Betroffenen sehr anstrengend.
Der sogenannte Sturm auf Konnewitz wird seit 2018 vor dem Leipziger Amtsgericht verhandelt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich das sächsische Justizvollzugssystem der Kritik stellen müsste, das Thema Rechtsextremismus nicht ernst genug zu nehmen. Kritisch zu hinterfragende Verhandlungsstrategien werden durch die Prozessbeobachtungen sichtbar.
Es ist natürlich so, was man auch in den letzten Jahren gesehen hat, dass diese Tatsache, dass insbesondere bei rechten Straftaten eine Verschleppungsstrategie verfolgt wird, teilweise auch einfach durch die Angeklagten bzw. deren Verteidiger, dass man das sehen kann. Also es gibt ja, auch wenn wir uns jetzt an Revolution Chemnitz erinnern, die jetzt gerade nach den Ereignissen im letzten Jahr vor Gericht stehen, deren Vorgängerorganisationen, da hat sich das über Jahre gezogen, dass Sturm 34 zum Beispiel mal verurteilt wurden und dann wurden da wirklich Gewalttäter mit geringen Strafen abgeurteilt. Und das ist so ein Grundprinzip, das sich jetzt natürlich auch bei dieser Prozessreihe zeigt.
Bei den bisherigen Verhandlungen zeigte sich laut Beobachtern ein Muster. Geständnisse der Angeklagten führen zu Bewährungsstrafen, Falschaussagen und Widersprüche werden vor Gericht ignoriert und vorbestrafte Neonazis erhalten günstige Kriminalprognosen. Umso wichtiger ist in solchen Fällen eine kritische Öffentlichkeit. So wird es in den kommenden Tagen gleich 2 Veranstaltungen geben, die unter dem Titel »Ein Netzwerk voller Einzeltäter« 4 Jahre nach dem Neonazi-Angriff auf Konnewitz stattfinden. Eine Kundgebung heute vor dem Amtsgericht Leipzig befasst sich unter anderem mit der Verhandlung gegen einen sächsischen Justizvollzugsbeamten, der maßgeblich am Sturm auf Connewitz beteiligt war.
Das Interessanteste an diesem Fall des Justizbeamten war erstmal, dass er nach dieser Tat noch knapp 3 Jahre weiter im Justizvollzugsdienst gearbeitet hat, hat in 2 verschiedenen Gefängnissen auch sogar auf Mittäter oder auf mutmaßliche Mittäter, teilweise auch auf andere Rechtsterroristen sogar aufgepasst, die waren in seinem direkten Arbeitsbereich. Und das kam erst ganz kurz vor seiner Verhandlung überhaupt ans Licht, dass er da beteiligt war, beziehungsweise es kam erst zu dem Zeitpunkt überhaupt ans Justizministerium, öffentlich wurde das erst diesen Sommer. Und eigentlich hätte diese gesamte Geschichte vom letzten Januar öffentlich werden sollen oder werden können. Damals gab es den ersten Versuch, eine Kundgebung vor dem Amtsgericht zu einem Prozess zu organisieren. Und da wurde dann auch dazu aufgerufen, diesen Prozess zu beobachten. Und das war der erste Versuch einer Verhandlung gegen ihn und er ist damals nicht erschienen, also beziehungsweise wurde dieser Prozess kurzfristig abgesagt. Es gab dann noch weitere Verhandlungsversuche, die sind jetzt 1 Jahr später. Das wird jetzt dafür sorgen, dass jetzt dieses Strafmaß auf 12 Monate in der Regel runtergesetzt wurde, dass damit grundsätzlich möglich wäre, dass diese Person auch trotz einer Verurteilung weiter im Beamtenverhältnis bleiben könnte.
Und am 11. Januar wird es um 16 Uhr in der Frauenkultur Leipzig einen Überblick geben zum Stand der Prozesse durch die Prozessbeobachtungsgruppe und den hier bereits gehörten Journalisten Eiko Kempen. Die Prozessbeobachtungsgruppe begleitet die Verhandlungen seit deren Beginn und dokumentiert das Geschehen im Gerichtssaal unter prozess1101.org und leistet damit wichtige Aufklärungsarbeit.
Durch so eine konsequente Berichterstattung auf lokaler Ebene und diesen, ich nenne es mal, kleineren Skandalen, die dann auch immer wieder ans Licht gekommen sind, dass zum Beispiel dieser Justizbeamte dabei beteiligt war, dass ein Rechtsreferendar bzw. damals noch Jurastudent an dem Angriff beteiligt war, das auch immer wieder bundesweit thematisiert wurde. Und gewisse Sachen, die dann ans Licht gekommen sind oder berichtet wurden, darauf ging das Gericht auch immer wieder ein. Also dass gewisse Zeugen geladen wurden, dass Nachrichten der Angreifer als Beweismittel eingebracht wurden oder von der Staatsanwaltschaft teilweise den Angeklagten vorgehalten wurden. Es gibt allerdings auch natürlich das komplette Gegenteil. Also es gibt auch Verhandlungen, in denen wird in unter einer Stunde das gesamte Thema abgehandelt, ohne Zeugen.
Das sagt Eiko Kempen vom Kreuzer Leipzig. Er wird an diesem Samstag noch einmal über den Neonazi-Angriff auf Connewitz und die juristische Aufklärung des Angriffs sprechen, und zwar in der Frauenkultur Leipzig. 16 Uhr beginnt da die Veranstaltung unter dem Titel Netzwerk voller Einzeltäter, 4 Jahre nach dem Neonazi-Angriff auf Connewitz. Und unter diesem Titel wird auch heute vor dem Amtsgericht Leipzig demonstriert. 9.30 Uhr, kurz bevor da eine weitere Verhandlung startet, wird es da eine Kundgebung geben. Und mit diesen 2 Veranstaltungshinweisen enden hier die Antifa-News für den 9. Januar. Ihr könnt sie wie immer nachhören auf freie-radios.net und radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche.